Heute ist der Tag des frischen Gemüses und deshalb machen wir es mal, was Berti Fuchs uns eigentlich schon immer geraten hat.
Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet.
Naja gut, also wir retten vielleicht nicht euer Leben, aber vielleicht euren Start in den Tag, denn wir bringen euch wieder auf den Stand jetzt mit unseren regelmäßig aktualisierten News. Um 9, um 12, um 17 und um 20 Uhr kriegt ihr also frische Updates. Macht also immer Sinn, zwischendrin auch mal reinzuhören. Heute mit diesen Themen des Tages.
Wir hören gleich Philipp Hiecher und Patrick Winczeks Vorfreude auf das Handball-Final Four in der Champions League mit dem THW Kiel. Wir küren die Gewinner und Verlierer der Nations League-Spiele aus deutscher Sicht. Und wir beantworten die wichtigsten Fragen zum MotoGP-Heimspiel auf dem Sachsenring.
Mensch, 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 tolle Themen heute. Wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weitersagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Interview.
Der THW Kiel hat es in diesem Jahr geschafft, steht am Wochenende in Köln im Final Four der Handball Champions League. Endlich mal wieder findet Kreisläufer Patrick Winczek im Interview mit dem SID.
Ich muss sagen, für mich persönlich das größte Event im deutschen Handball oder allgemein im Handball. Natürlich eine Ehre. Ich weiß nicht, die letzten 10 Jahre, wie oft wir dabei waren und die letzten Jahre natürlich überhaupt keine deutsche Mannschaft. Und jetzt schaffen wir es mal wieder dabei zu sein. Und das ist natürlich für uns eine Riesenehre, weil ja, ich glaube, wenn man unsere Saison immer ständig beobachtet, wir haben enorm viele Spiele und ja, manchmal ist es leider auch ein Nachteil, in der Bundesliga zu spielen, in der stärksten Liga. Und von daher ist das irgendwie nochmal so eine kleine oder für uns schon ein Riesenerfolg, überhaupt beim Final Four dabei zu sein.
Und damit spricht Winczek stellvertretend für die ganze Mannschaft des THW Kiel und auch für Trainer Philipp Hiecher, der so etwas ist wie Mr. Final Four.
Ja genau, der ist schon zum 7. Mal beim Final Four dabei, 4-mal stand er im Finale am Ende, 3-mal gewann er die Champions League. Und 2-mal als Spieler, 1-mal als Trainer. Und mit welchem Gefühl geht er jetzt in diese 7. Teilnahme?
Ich glaube, wir alle in der gesamten Organisation haben unglaublich viel Vorfreude auf dieses Event. Ja, es ist stolz. Es ist sicherlich, zeigt auch dieses Know-how, was in der gesamten Organisation steckt und dieser Wille, was die Jungs haben.
Und wie sieht er die Chancen für den THW Kiel?
Da muss man ganz, ganz aufrichtig bleiben, wenn wir 10 Spiele gegen Barcelona spielen würden, würden wir, glaube ich, 8 verlieren. Und wir spekulieren genau, dass diese Leistung in Köln abzurufen, das ist nicht so einfach.
Ja, und einfach waren auch die letzten Jahre nicht, Final Four in Pandemiezeiten, aber jetzt ist es ja wieder alles wie früher vor vollem Haus. Und verspricht sich Hiecher davon vielleicht einen Push für sein Team?
Ich frage mich, wie wir eigentlich die 2 Jahre durchmachen konnten ohne Zuschauer. Es ist so, dass diese Sportart habe ich angefangen wegen dieser Atmosphäre, wegen diesen Zuschauern. Und das macht mir unglaublich viel zurück. Aber wir müssen anfangen. Wir müssen zuerst mit unserer Leistung, wir müssen zuerst mit unserem Engagement anfangen auf der Platte und dann wird der Übertrag zu den Fans stattfinden. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass die Fans uns pushen. Wir müssen zuerst bei uns anfangen und wir müssen die anstecken. Das ist der Plan, so funktioniert das.
Top-Thema.
Der Nations League Viererpack ist vorbei, endete aus deutscher Sicht ja mit einem wirklich tollen Spiel, mit dem 5:2 gegen Italien.
Gegen deine Italiener.
Ja,
Malte,
genau.
Gegen deine Italiener. Ja. Tut's noch weh?
Ein Win-Win-Spiel.
Nein, du bist natürlich erstmal auch, nee, das sind ja nicht deine Italiener, das ist deine deutsche Nationalmannschaft, aber du magst die Italiener gerne. Warst du ein bisschen enttäuscht?
Nee, eigentlich nicht, weil Neuaufbau, dass es natürlich so deutlich war, das hat mich schon dann ein bisschen, ja, nicht entsetzt, aber schon ein bisschen gewundert. Also nicht nur, dass die Italiener verloren haben, das habe ich vielleicht schon noch einkalkuliert, aber dass die deutsche Mannschaft so hoch gewinnt, habe ich nicht mitgerechnet.
5:2, also Grund genug für das deutsche Team, um jetzt mit gutem Gewissen Urlaub zu machen, sollte man zumindest meinen.
Ja, aber nicht alle können wirklich beruhigt Urlaub machen. Einige können sich sicherlich erholen, mal die Füße hochlegen, aber für andere heißt es eher zittern um das WM-Ticket, denn nicht alle haben wirklich überzeugen können. Ich würde mal sagen, wir gucken mal auf die Gewinner und Verlierer der besten der letzten beiden Wochen aus unserer Sicht? Willst du Gewinner, Verlierer machen? Lass eine Münze werfen, oder?
Ja, genau. Lass uns eine Münze werfen. Ja.
Also mach mal. Kopf oder Zahl?
Ja, Kopf. Ja, Kopf.
Na gut, schmeiß ich mal. Ja, Kopf ist geworden. Du darfst wählen.
Ja, also, dann mache ich die Gewinner.
Okay, dann darfst du die Gewinner machen. Wer sind sie denn, deine Gewinner?
Ja, also für mich definitiv Manuel Neuer, ne? Der hat sich ja wieder in diesen Spielen als Hexer erwiesen, aber der steht ja irgendwie auch außerhalb jeder Konkurrenz, muss man fast sagen. Hat sogar Kevin Trapp gesagt, der ja nur wirklich ein guter Torhüter ist, aber der sagt, wenn dann Manuel Neuer im Tor steht, was willst du denn da auch noch machen? Aber abgesehen davon, definitiv gehört Ilkay Gündogan dazu. Der knüpft ja wirklich nahtlos an seine starken Leistungen vom Endspiel in der Endspurt in der Premier League an. Also der kam als Meistermacher von Manchester City mit viel Schwung zur DFB-Auswahl und überzeugte gegen England und gegen Italien neben Joshua Kimmich von Beginn an in dieser Form. Kann Flick, ja, was die Startelf angeht, an ihm nicht vorbei, muss man eben so sagen. Ebenso wenig wie an Jonas Hofmann bei seinem Heimspiel in Gladbach. Da ist vor allem auch wegen seiner, wir hatten das hier auch schon angesprochen, wegen seiner Vielfalt wirklich unverzichtbar. Aber vor allem auf dem rechten Flügel, da hat er uns überzeugt. Von dort traf er gegen England und in Ungarn und holte gegen Italien da ja auch dann einen Elfmeter raus. Und in Ermangelung von Weltklasse-Außenverteidigern haben sich auch David Raum und Lukas Klostermann einen kleinen Vorsprung auf die nationale Konkurrenz verschafft, wie ich finde. Die überzeugten mit guten Leistungen gegen England und gegen Italien, die beiden.
Aber wo so viel Licht ist, da ist natürlich dann auch ein bisschen Schatten. Da gibt's auch Verlierer. Einer von denen, definitiv Leroy Sané, der bleibt allen Beteiligten ja irgendwie ein Rätsel. Ne? Der strapaziert damit auch die Geduld der Verantwortlichen immer mehr. War ja auch immer wieder Thema. Und Oliver Bierhoff, der hat jetzt mal eine klare Ansage gemacht nach den mäßigen Auftritten von Sané. Gegen Italien konnte man dann auch sehen, dass Sané durchaus sich engagiert gezeigt hat. Aber es kam am Ende trotzdem wenig dabei raus. Hat sich nicht groß gebessert. Also wenn da nicht jetzt eine Explosion noch kommt, da wird es vielleicht für ihn auch noch eng. Enttäuschend nicht nur Sané, sondern die Nations League verlief entsprechend auch für Leon Goretzka. Auch der kommt, stand jetzt nicht so richtig in Schwung, ganze Rückrunde ja sowieso schon nicht. Der hat ordentlich an Dynamik eingebüßt und ist eben drauf und dran, du hast Ilkay Gündogan eben angesprochen, an den seinen Platz zu verlieren, weil der natürlich deutlich formstärker ist und Goretzka da momentan stand jetzt nicht mithalten kann. Und Verlierer insgesamt sind auch die Spieler in der zweiten Reihe im DFB-Team, denn die haben keine wirklichen Bewährungschancen gekriegt jetzt in diesen vier Partien der Nations League. Karim Adeyemi, Lukas Metscher und Anton Stach, die kriegt mal so ein paar Minuten, aber mehr eben auch nicht. Also da weißt du auch, wo die bei Flick stehen. Die sind eigentlich eher Kaderfüller. Mehr werden sie dann wohl auch bei der WM nicht sein im internen Ranking. Das dürfte feststehen, stehen 17 oder 18 andere Spieler definitiv vor ihnen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 16. Juni 1985, da erteilte ein junger, damals gerade erst 17-jähriger Deutscher, dem zweimaligen Tennis-Grand-Slam-Champ Johann Krieg eine, ja, richtige Lehrstunde.
Wer könnte das wohl gewesen sein? Natürlich Boris Becker, und der gewann an diesem Sonntagnachmittag das Finale von Queens. Mit 6-2, 6-3 fegte Krieg förmlich vom Rasen.
Ja, gegen Beckers krachenden Aufschlag und dieses mutige, kraftvolle Spiel, da hatte Krieg nicht wirklich was entgegenzusetzen, und Becker verwandelte seinen Matchball dann auch standesgemäß per Ass. Ja, und damit hat er seinen allerersten Turniersieg geholt.
Ja, und diesem vernichtend geschlagenen Krieg schwante damals schon Böses für das nächste Turnier. Er sagte, wenn Becker so wie heute jeden Tag in Wimbledon spielt, kann er das Turnier gewinnen. Ui.
Ja, und er sollte recht behalten. Guter Prophet, der Johann Krieg, den Becker gewann am Ende tatsächlich Wimbledon. Ja, und der Rest wisst ihr alle, das ist Geschichte.
Analyse.
Am Wochenende, da steht der Heim Grand Prix der Motorrad-WM an auf dem Sachsenring. Endlich mal wieder vor vollem Haus und mit vollem Programm nach der Absage 2020 und letztem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da fiebern die Fans dem natürlich auch wieder entgegen. Volle Tribünen und dazu dann auch wieder die legendären Partys in der Karthalle und am Ankerberg.
Ja, und das auch in den nächsten Jahren, denn das Event ist langfristig gesichert. Der Vertrag für die WM-Rennen läuft, stand jetzt mindestens noch bis 2026. Aber bleiben wir erstmal bei der 2022er Auflage. Wann geht's denn da los, Malte?
Am Freitag, also morgen ab 9 Uhr mit dem ersten freien Training. Samstag steht dann ab 12:35 Uhr das Qualifying auf dem Programm und Sonntag ab 11 Uhr dann die drei Rennen.
Wie viele Deutsche sind denn am Start?
Ja, nur zwei. Stefan Bradl, der ersetzt in der MotoGP-Klasse den King of the Ring, Marc Marquez. Und dass der nicht dabei ist, das bedeutet, dass es in diesem Jahr dann einen neuen Sieger geben wird. Denn Marquez, das muss man sich auch mal vorstellen, der hat auf der Strecke bislang jedes, also wirklich jedes Rennen gewonnen. Aber in diesem Jahr ist er eben nicht dabei. Erneute OP am Oberarm, damit kann er nicht starten und deshalb ersetzt ihn eben Bradl. Und der zweite Deutsche im Feld ist Marcel Schrötter im Moto2. Da ist da der einzige deutsche WM-Fixstarter generell in den drei Klassen.
Wie stehen da die Siegchancen?
Für Schrötter? Also nee, eher schlecht. War zwar zuletzt recht schnell unterwegs, kam in den letzten 6 Rennen immerhin 4-mal in die Top 5, aber Podestplatz war bisher noch nicht dabei. 2019, da hat er in Sachsen, also auf dem Sachsenring, immerhin mal Platz 3 geholt. Der weiß also, wie man da fahren muss. Von daher, ja, vielleicht Treppchen, vielleicht möglich, aber eben nicht so wirklich wahrscheinlich. Und Bradl, ja, der wurde vor 3 Jahren mal 10. da, aber Honda mit den Problemen, die der im Moment haben, da wäre eine Top 10 schon eine Überraschung. Ich glaube mal, es wird auch schon schwierig für Bradl überhaupt in die Punkte zu kommen, also einen der ersten 15 Plätze zu kriegen.
Wenn Marquez jetzt nicht dabei ist, wer hat denn die besten Chancen, seinen Titel zu gewinnen? Wer ist der MotoGP-Favorit?
Da muss man wohl Weltmeister Fabio Quartararo nennen. Der führt ja die Gesamtwertung auch wieder an. Und da er mit seiner Yamaha in diesem Jahr wirklich konstant ganz vorn dabei ist, wird er das wahrscheinlich auch in Sachsen sein. Mal kurzer Blick auf seine Bilanz. In 9 Rennen ist er nie ohne Punkte geblieben, holte 2 Siege, 3-mal wurde er Zweiter. Ja, und dann sollte man vielleicht als zweiten Mann, muss ja auch immer damit rechnen, dass vielleicht mal so ein Ausfall oder irgendwas kommt, auf Alex Espargaró dann setzen. Der Spanier, der hat auch durchaus Möglichkeiten.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Im Golf starten heute die Golfer bei der US Open, also dem 3. Major der Saison. Und das steht ja im Zeichen der Spaltung, denn dort im Brookline, dort treffen die Rebellen, also die, die zur neuen heftig umstrittenen Lift-Tour gewechselt sind, auf die Kollegen von der ATP, auf der PGA-Tour, nicht ATP-Tour, PGA-Tour. Ja.
Auf der ersten Runde sind die Spieler der konkurrierenden Serien allerdings noch in den Flights getrennt.
Ja, das haben sie dann noch schön separiert, aber das wird sich ja dann spätestens ab Runde 3 am Moving Day dann mischen. Ja, und in der Leichtathletik, da steht die 6. Station der Diamond League in Oslo an. Mit Constanze Klosterhalfen, der deutschen Rekordhalterin, die duelliert sich über 5000 Meter, unter anderem mit ihrer Teamkollegin Alina Reh.
Und im Diskuswurfwettbewerb ist mit Christina Pudenz, die Silbermedaillengewinnerin von Tokio, eben noch eine weitere Deutsche damit am Start.
Genau, und mehr Infos zu alledem gibt's natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
So, jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Macht was draus. Wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Und bitte denkt daran, wir sind im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Und es lohnt sich auch, den Podcast zwischendrin immer mal wieder anzuhören. Denn wenn was in der Welt des Sports passiert, werden wir euch natürlich mit den neuesten Informationen versorgen.
Genau, immer mal wieder reinhören, aber gerne auch abonnieren. Dann kriegt ihr zumindest die Startfolge dann immer, beziehungsweise den Start-News-Blog immer in den Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr uns bewertet, da würden wir uns, wie gesagt, auch sehr, sehr drüber freuen. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.